Willkommen zurück zu Eugen Bärs Abstieg zu Gott. Jetzt geht es um den auferstandenen Leib. Der Brotleib kommt von der Ähre her, die abgeschnitten wurde. Auf der Ebene des Körpers ist es eine nicht umkehrbare zeitliche Sequenz, eine kausale Kette. Im Bild des Leibes aber wird die Zeit eingesammelt, so wie die Ähren eingesammelt werden. Alles ist dann zugleich da. Es gibt weder früher noch später. So lesen wir auch die Bibel. Wir sind durch das Wort schon hier in die Ewigkeit übertragen worden und sind dort Ähre, Weizenkorn, Wasser, Teig, Brot, Mahlzeit, alles in einem. Hier verstehen wir nun besser, was eingangs von der messianischen Mahlzeit als Bild des Leibes gesagt wurde. Und wir verstehen auch besser, weshalb unser Leib immer schon gestorben und auferstanden ist, wie der heilige Paulus sagt. Der Körper stammt von einer im Prinzip unendlichen Kette von Ursachen und ist schließlich das Resultat einer genetischen Lotterie, die aus der Perspektive des Körpers wie Zufall aussieht. Ständig dem Tod ausgesetzt, endet die Laufbahn des Körpers früher oder später im Tod und dann ist es mit ihm aus. Aber vom Leib her sieht das Bild ganz anders aus. Der Leib ist doch ewig wie das Wort, welches ihm seine Bedeutung gibt. Im Leib erhält der Körper seine ewige Berufung. Geburt, Leben und Tod des Körpers werden hier im Wort eingesammelt, wie die Ähren des Brotleibes, und damit wird das Geborenwerden, Leben und Sterben des Körpers zum Abbild der Liebe. Sagt nicht das Wort Gottes im Johannesevangelium? Eine größere Liebe hat niemand, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde. Dies ist die hohe Berufung des Körpers im Leib. Ich erinnere an den oben angeführten Satz der heiligen Teresa von Avila. Muero porque no muero. Ich sterbe, weil ich nicht sterbe. Die beiden Sinne desselben Wortes sterben zeigen klar die Erhöhung des Körpers im Leib. Das Sterben des Körpers wird Abbild der restlosen Hingabe, die sich jeden Augenblick auf der Ebene des Leibes vollzieht. Der Leib lebt also schon jetzt, im Jetzt der Ewigkeit. Dieses Jetzt ist immer neu auf eine Weise, die alle Zeiten, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft als Einheit erlebt. Vieles Unendliche bleibt da unbewusst und das ist gut. Ein erklärtes Symbol verliert seine Kraft, die vom Verborgenen, vom Nichtbewussten her wirken muss. Es wird nun aber klar, dass wir von den symbolischen Dimensionen des Wortes her alle schon immer in der Ewigkeit leben, jetzt zwar noch dunkel und verschwommen, aber nach dem Tod im Licht der höheren Windung oder wie der heilige Paulus am Schluss seiner oft zitierten Liebeshymne schreibt, jetzt sehen wir durch einen Spiegel, rätselhaft, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, so wie auch ich erkannt bin. 1. Korinther 13, Vers 12. Das Verklärungserlebnis auf dem Berg Tabor zeigt, dass diese Lichtdimension schon immer auf verborgene Weise da ist. Sie birgt sich in jedem Ding. Das hat Rilke gut verstanden. So schreibt er von der Geige: Zeig ihm, dem Engel, wie glücklich ein Ding sein kann, wie schuldlos und unser, wie selbst das klagende Leid rein zur Gestalt sich entschließt, dient als Ding oder stirbt in ein Ding und jenseits selig der Geige entgeht. Oder von der Laute singt er: Ich bin die Laute, willst du meinen Leib beschreiben, seine schön gewölbten Streifen? Sprich so, als sprächest du von einer reifen, gewölbten Feige. Übertreib das Dunkel, das du in mir siehst. Geige, Laute, Feige, Apfel, Orangen, dies sind die einfachen Dinge, die Rilke sagen will in der Ich-Bin-Form. Ich bin das Haus, die Brücke, der Brunnen. Ich bin das Tor, der Krug, der Obstbaum, das Fenster. Ich bin die Säule, der Turm. Das sind typische Aussagen vom Leib. Hier spricht Rilke vom Leib, von Gottes Leib und unserem Leib in einem. Im Symbol ist Gott das, was wir sind. Wir treffen uns dort im heiligen Ort, hebräisch Makom, der Sprache. Nach jüdischer Überlieferung hängt eine Harfe in Davids offenem Fenster. Von Zeit zu Zeit geht der Ruach, der Wind, durch ihre Saiten und so entstehen in Davids Seele die Psalmen. Und alle Psalmen singen von Gottes Leib und unserem Leib. Gott ist der gute Hirte, uns wird nichts mangeln. Er ernährt uns. In Psalm 57 beten wir zum Beispiel: Sei mir gnädig, o Gott, sei mir gnädig, denn ich flüchte mich zu dir. Im Schatten deiner Flügel finde ich Zuflucht, bis das Unheil vorübergeht. Ich rufe zu Gott, dem Höchsten, zu Gott, der mir beisteht. Er sende mir Hilfe vom Himmel. Meine Feinde schmähen mich. Gott sende seine Huld und Treue. Ich muss mich mitten unter Löwen lagern, die gierig auf Menschen sind. Ihre Zähne sind Spieße und Pfeile, ein scharfes Schwert ihre Zunge. Das ist durch und durch Leibessprache. Gott, wie die Engel über der Bundeslade, überschattet uns mit seinen Flügeln. Der Feind ist ein Löwe mit Zähnen, aus Spießen und Pfeilen, seine Zunge ein Schwert. Dieser Psalm macht unter anderem ersichtlich, dass auch die geheimnisvolle Tierwelt im Wort zu Bildern des Leibes Gottes und unseres Leibes wird. Wir wenden uns deshalb jetzt dem Tier zu. Was sagt uns das Tier zum Leben im Leib? Das waren jetzt die Ausführungen von Eugen Bär zum auferstandenen Leib. Und in der nächsten Episode geht es um das Lamm Gottes. Bis dahin und bleibe behütet.